herzlich willkommen zur 20. Folge vom Bitcoin Verstehen Podcast. Wir möchten euch Bitcoin einfach und verständlich näher bringen. Mein Name ist Jonas und wie jeden Sonntagmorgen bei mir, Manuel.
Morgen.
Guten Morgen. Und willst du uns ganz kurz sagen und berichten, worum es denn heute in der neuen Folge gehen soll?
Ja, mache ich natürlich wieder sehr gern. Wir haben ja vor 2 Folgen die Tür zu dem ganzen Themenkomplex Geld aufgestoßen. Also was ist Geld, was gehört dazu? Im Großen und Ganzen auf längere Sicht soll es darum gehen, ist Bitcoin Geld oder kann es Geld werden? In der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, ob Bitcoin ein Wertspeicher ist und sind dann zu dem Ergebnis gekommen, ja, Bitcoin ist ein Wertspeicher oder kann ein sehr guter Wertspeicher sein. Aber Geld an sich ist ja definiert dadurch, dass es eben zum einen Wertspeicher ist, ein Tauschmittel ist, aber auch eine Rechnungseinheit sein muss. Also diese 3 Begriffe definieren eben Geld im klassischen Sinne. Und heute soll es um den 2. Punkt gehen, nämlich die Funktion des Tauschmittels. Das heißt, Jonas, ist Bitcoin ein Tauschmittel in diesem Sinne oder fehlt dem Bitcoin noch etwas, um Tauschmittel zu sein?
Das ist eine verdammt gute Frage. Und ich glaube, da müssen wir ein bisschen früher anfangen oder ein bisschen nach hinten gehen nochmal ein Stück und erstmal definieren, was überhaupt ein Tauschmittel ist. Das hatten wir letzte Woche mit dem Wertspeicher genauso gemacht. Mhm. Und bei einem Tauschmittel geht es eigentlich, wenn man es mal einfach ausdrückt, ist eigentlich ein Gut, in dem man auch einen Wert speichert. Also man kann, genau von Anfang an zu sagen, man kann diese Eigenschaften nicht komplett voneinander abgrenzen, sondern sie überschneiden sich so ein wenig, vor allem Tauschmittel und auch Wertspeicher. Das heißt, es ist also ein Gut, in dem erstmal man einfach einen Wert speichern kann und diesen Wert kann man dann gegen in einer Transaktion gegen andere Dinge austauschen, ob das jetzt eine Dienstleistung ist oder ein Produkt. Und deshalb, die meisten Menschen verstehen unter so einem Tauschmittel einfach auch die Funktion des klassischen Geldes, wie wir es kennen, dass wir im Supermarkt dafür was einkaufen gehen.
Und, ja, wir haben ja auch in der, ich weiß gar nicht mehr sicher, ganz am Anfang hast du mich ja einfach gefragt, was ist Geld für dich? Ja. Und ich habe da ja dann auch nur gesagt, naja, also wenn ich da mal drüber nachdenke, 2 Sekunden, dann ist es für mich irgendeine Form von Tauschmittel. Und ich denke, mit dieser Funktion verbinden die meisten Leute Geld, weil man es halt eben kennt, dass man mit dem Geld in Starbucks geht oder wohin auch immer, es auf den Tresen legt und im Gegenzug bekommt man irgendein Gut.
Genau, und das ist eigentlich die Grundfunktion als von Geld als Tauschmittel, die wir heute besprechen werden. Also das darüber, also das kann man sich so ein bisschen im Kopf behalten. Mhm. Und da kann man ja auch schauen dann nachher, welche Eigenschaften sowas besitzen muss, aber das machen wir dann im nächsten Schritt. Und so ein Tauschmittel hat sich ja eigentlich in der Zeit ja auch entwickelt, das war ja nicht plötzlich einfach da, sondern es gibt ja auch unterschiedliche Varianten und in der Folge mit Alexander Bechtel, das war glaube ich die Folge 18, 17, 18, egal, wir werden
genau, die vorletzte,
die wir werden es nochmal verlinken,
das genau, sein.
Hatten wir ganz kurz darüber gesprochen, wie das so ein bisschen in der Menschheitsgeschichte abgelaufen ist und er hat natürlich auch explizit darauf hingewiesen, dass diese Idee, dass man früher wirklich einen expliziten Handel getrieben hat, eigentlich kompletter Blödsinn ist, weil es einfach keinen Sinn ergibt. Weil niemand Stühle gegen Fische getauscht hat, weil es einfach ja, rein rational gedacht überhaupt nicht funktionieren kann. Sondern man hat auch in kleinen Gruppen, wie es damals war, dass man gesagt hat, okay, man hat getauscht und wenn eben etwas nicht vorhanden war, hat man das einfach angeschrieben, hat also erst die ersten Schulden gesammelt und hat das dann später wieder zurückgezahlt. Das Problem war aber nur irgendwann, wurden diese Gruppen immer größer, die Menschen sind gereist, das heißt, so ein Anschreiben war irgendwann nicht mehr möglich. Das heißt, man musste einen anderen Weg finden, wie man so einen Tausch durchführen kann. Und dafür war dann irgendwann, haben sich die Menschen gedacht, oder war das, es ist so ein bisschen, man kann sich vorstellen, wie so unterbewusst Evolution. Das heißt, die Menschen haben das unterbewusst entschieden, zu sagen, okay, ich nehme jetzt ein Gut, das hoffentlich so viele Menschen wie möglich auch akzeptieren. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, ein Produkt oder ein Gut, das man hergestellt hat, das sehr speziell war, also zum Beispiel das Teleskop oder was auch immer, was jetzt eher die Menschen nicht so häufig gebraucht haben, ist natürlich als Tauschmittel nicht wirklich so sinnvoll. Im Gegensatz dazu, zum Beispiel Wasser ist ein Gut, was jeder Mensch braucht. Wenn ich halt also Wasser sammle, kann ich dagegen eigentlich alles eintauschen. Also ich kann mein Wasser nehmen und kann dagegen Fische kaufen oder einen Stuhl kaufen oder was auch immer. Und das Rücksinn war dann im Wasser, wurde so gesehen dann dieser Wert gespeichert und es wurde ein akzeptiertes Tauschmittel, erstens, weil einfach jeder es gebraucht hat und ich damit am meisten anstellen konnte, wenn man es mal einfach ausdrückt.
Jetzt ist aber du meinst, ein Tauschmittel muss von so vielen Menschen wie möglich akzeptiert werden, verstehst du dahingehend, dass viele Menschen, also wenn möglich der Gesamtmarkt, bereit ist, gegen dieses Gut, in deinem Beispiel jetzt Wasser, alle anderen Güter zu tauschen?
Genau, richtig. Also, also Akzeptanz ist einfach auch dann, wie soll man es ausdrücken, die es wird gebraucht auch. Es wird benötigt einfach. Man kann damit was anfangen. Genau, so kann man es ein bisschen ausdrücken. Und jetzt ist natürlich der Punkt, Wasser schön und gut, aber wir wissen selber, Wasser zu mit als Tauschmittel zu benutzen, also wir zahlen heute ja nicht mit Wasser im Supermarkt. Ist das schon mal ein Punkt.
Wäre auch ein bisschen blöd im Geldbeutel.
Richtig, genau. Und du siehst ja schon mal, irgendwas muss da ja dran sein oder irgendwie eine Eigenschaft sein, die nicht ganz so passt. Mhm. Und deshalb kann man sich das so jetzt ein bisschen vorstellen wie wie eine Art Wettbewerb über die Zeit, der abgelaufen ist. Denn man könnte ja theoretisch jedes einzelne physische Gut oder auch natürlich, wenn wir nachher auf Bitcoin kommen, auch digitale Gut nehmen und das einfach durchzuschauen, okay, welche Eigenschaften besitzt das Ganze? Haben wir letzte Woche beim Wertspeicher auch schon gemacht und kann dann immer so wieder so ein bisschen gucken, okay, funktioniert das Ganze? Ah, nee, es funktioniert nicht. Also wird es ausgesortiert und es wird das Neues genommen. Mhm. Und am Ende wird es auch wie beim Wertspeicher so sein, dass auch dort am Ende sich ein Gut durchsetzen wird, das sich also nach langer Zeit durchsetzen wird, das dann einfach auch als Zahlungsmittel benutzt wird. Und da kann man die Verbindung herstellen, auch zum Wertspeicher, denn um als Tauschmittel überhaupt verwendet zu werden, muss ja irgendwie das Gut auch erstmal einen Wert besitzen.
Ja, klar. Niemand tauscht irgendwas ein gegen ein Gut, das keinen Wert hat. Also es,
richtig.
Man tauscht ja immer Werte aus. Sonst würde niemand tauschen.
Und um das Problem wäre zum Beispiel auch, dass wenn du dann ein Zahlungsmittel hättest oder ein Gut hättest, das als Zahlungsmittel, okay, ganz kurz, wir verwenden wahrscheinlich häufiger heute Zahlungsmittel und Geld, meinen aber da auf jeden Fall auch mal das Tauschmittel, weil es einfach so diese alltägliche Gebrauch ist. Also wenn wir Zahlungsmittel sagen, dann Tauschmittel denken. Und wenn man halt einfach ein Gut hat, das als Tauschmittel akzeptiert wird, und man möchte das aber, man gibt es immer automatisch ganz schnell wieder aus, weil es einfach keinen Wert besitzt, dann wird auch dieses Tauschmittel niemals einen Wert erhalten, weil du stößt es immer gerne wieder ab. Das heißt, es ist die Grundvoraussetzung, dass so ein Tauschmittel überhaupt erst einen Wert hat, also erst als Wertspeicher benutzt wird, um überhaupt in der Gesellschaft akzeptiert zu werden. Das ist so der erste
große Punkt. Wobei ein Gut natürlich kein herausragender Wertspeicher sein muss, auf lange Sicht, um ein Tauschmittel zu sein. Also es muss halt den Wert kurzfristig zumindest konservieren, um eben die Möglichkeit dazu tun, ein Tauschmittel sein zu können. Aber es ist keine Voraussetzung eines Tauschmittels, dass es ein Wertspeicher im Sinne der letzten Folge ist. Der Wertspeicher im Sinne der letzten Folge ist ein Wertspeicher, der eben den Wert konserviert und in die Zukunft transferiert. Und das Tauschmittel hat ja eher einen kürzeren Zeithorizont. Also man möchte es ja viel kürzer halten. Deshalb muss die Wertspeicherfunktion nicht so ausgeprägt sein bei einem Tauschmittel wie jetzt bei einem reinen Wertspeicher.
Genau, da kommt eben dieser Punkt, dass man das nicht komplett abgrenzen kann, sondern es vermischt.
Genau, es gibt kein Schwarz und Weißes.
Richtig, genau.
Ja.
Also, und deshalb würde ich mal sagen, wir steigen direkt mit den Eigenschaften ein, weil du so ein bisschen angefangen hattest, glaube ich, oder würde ich mal sagen?
Jo, schieß los.
Genau. Weil du ja schon gemeint hattest, dass es eben so ist, dass es Wertspeicher gibt, die bestimmte Eigenschaften besitzen müssen. Und das hatten wir ja letzte Woche auch schon gesprochen. Und deshalb, es gibt so ein bisschen.
Tauschmittel, sorry.
Und es gibt so ein bisschen, also 5 Eigenschaften auf jeden Fall, können aber auch 6, 7 sein. Das kommt immer drauf an, wie man es so ein bisschen sieht. Wir haben jetzt, glaube ich, mal 6 insgesamt genommen. Und der erste Punkt ist natürlich die Transportierbarkeit. Weil, wie du ja gesagt hast, ist das Tauschmittel ja eher dafür gedacht, dass man Zahlungen und Transaktionen relativ schnell durchführt im Alltag. Wenn man jetzt einfach mal bei dem Beispiel bleibt, dass man im Supermarkt was einkaufen geht. Das heißt, ich muss dieses Gut ja einfach auch gut transportieren können. Wenn ich jetzt einen riesen Felsbrocken im Rucksack tragen würde, um nur meinen Apfel zu kaufen, wäre vielleicht nicht ganz so gut. Oder eben auch einfach vom Gewicht her. Und eben aber auch von der physischen Form, wie zum Beispiel beim Wasser, weil Wasser ist einfach wahnsinnig schwer zu transportieren. Du musst es gut sichern, damit es nicht ausläuft und allem drum und dran. Ja. Das bedeutet in dem Fall, besitzt vielleicht Wasser die Akzeptanz, aber ist als in der seiner Form nicht wirklich gut zu transportieren. Das heißt, es fällt da ein bisschen raus. Mhm. Und man kann das natürlich ein bisschen verändern. Ich meine, jedes physische Gut oder jedes natürliche Gut hat seine eigenen Eigenschaften. Und wir haben es natürlich mit der Laufe der Zeit geschafft, auch diese Eigenschaften ein bisschen zu verändern. Zum Beispiel Gold haben wir gelernt, dass es eigentlich ein guter Wertspeicher war. Das heißt, es war natürlich ganz sinnvoll, das als Tauschmittel auch zu verwenden. Nur so ein Goldklumpen jetzt auch nicht gerade die beste Variante oder ein Goldbarren ist auch ein bisschen schwer. Deshalb hat man natürlich auch angefangen zu sagen, okay, man könnte einfach auch Münzen prägen daraus, die einfach viel kleiner sind, die handlicher sind, die kann man im Geldbeutel theoretisch oder in einem Beutel früher transportieren, auch vor allem über längere Strecken. Und aber auch das wurde irgendwann zu schwer, auch so ein Goldbarren einfach zu schwer, einen großen Betrag zu transportieren. Deshalb hat man ja angefangen, die irgendwann zentral in der Bank zu lagern und hat dann einfach Schuldscheine ausgegeben und hat dadurch sind wir so ein bisschen darauf gekommen, wie wir heutzutage unser Geld, dieses klassische Bargeld, das wir haben, benutzen.
Und aber ja, das war ja in gewisser Weise in der Form von einem Urgeld oder einem Vorgänger unseres heutigen Geldes.
Richtig, genau. Wie aber sich das entwickelt hat, da haben wir gerade eben schon drüber gesprochen. Gibt es auf jeden Fall noch eine extra Folge dazu. Ja, weil es ganz spannend. Gibt es noch eine ganz spannende Geschichten dazu, wie das Ganze bis heute eigentlich durchgelaufen ist. Mhm. Also, deshalb, erster Punkt auf jeden Fall, Eigenschaften ist die Transportierbarkeit. Dann der zweite Punkt ist natürlich die Teilbarkeit. Das heißt, wenn wir beim Punkt bleiben mit dem großen Felsbrocken, der hat jetzt einen Wert. Wenn ich aber nur die Hälfte davon brauche, müsste ich den spalten. Und das ist natürlich ein bisschen wahnsinnig schwierig, den da zum Spalten, zu vierteln, was zu dritteln oder irgendwas. Und deshalb ist zum Beispiel, war auch der Punkt, der Goldbarren an sich ist wertvoll. Aber wenn ich davon kleinere Beträge brauche, müsste ich dann eben auch wieder aufteilen. Ich müsste ihn einschmelzen und daraus Münzen machen. Das ist natürlich alles sehr schwierig. Es ist aufwendig, es ist teuer. Und deshalb kennen wir heute ja auch diese klassische Unterteilbarkeit zwischen 1 Euro als Münze, die 5 Euro als Schein und dann die 10 Cent als Untereinheit, um halt eben auch kleine Beträge bezahlen zu können.
Das ist so der eine Punkt. Wobei das beim Gold natürlich schon einfacher ist als beim Felsbrocken.
Natürlich,
weil,
genau.
Gold fördert man ja und schmilzt es immer ein, um auch eine gewisse Reinheit zu haben. Und ob man es jetzt in Goldmünzen prägt oder in Goldbarren, ist ja im Endeffekt nur eine andere Gussform, die man wählt. Aber um bei deinem Felsbeispiel zu bleiben, das ist natürlich ein bisschen schwieriger. Natürlich kann man ihn teilen, wenn man jetzt mit, ich weiß nicht, mit einer Pike draufhaut, kriegt man ja immer kleine Kiesel ab. Allerdings ist die Problematik halt die, dass man immer exakt gleiche Untereinheiten generieren kann. Weil wenn, angenommen, ich würde jetzt mit meinem Felsen in den Supermarkt gehen und der Felsen hat einen Wert von 1000 Euro und ich möchte jetzt aber nur für 50 Cent was kaufen, da wirklich genau den kleinen Brockel abzuschlagen, der die 50 Cent wert hat, geht eben nicht.
Genau, du nimmst so die nächste Eigenschaft ja schon vorweg dann und da kommen wir drauf gleich drauf dazu noch. Genau, und, aber bei der Teilbarkeit kann man auch gleichzeitig noch die Gruppierbarkeit mit reinnehmen. Das heißt, wenn du kleine Einheiten hast, willst du natürlich auch dann kleinere Einheiten haben, die du noch zusammenfassen kannst in größere wiederum. Mhm. Ich meine zum Beispiel, du kannst natürlich die 10 Cent auch einfach sammeln und daraus dann nachher 10 Euro machen, wenn du halt so viele kleine Untereinheiten hast. Genau. Zum Beispiel, und das kommt vor allem dazu, dann wenn du was ansparen möchtest und eben dann nach einer längeren Zeit einfach eine größere Transaktion durchzuführen. Mhm. Und genau, und jetzt hast du als nächstes ja so gesehen die, wie kann es ausdrücken, die Erkennbarkeit, Uniformität so ein bisschen als Eigenschaft nennen. Das hast du ja schon angesprochen, dass jede Einheit ja auch gleich groß sein sollte. Und das wird natürlich
bei... Okay, ich wusste gar nicht, was ich vorweggenommen habe, aber alles klar.
Genau, aber das hast du ja gerade gesagt, dass es, also jede Einheit, wenn ich diesen Felsen teilen will, sollte er ja auch die gleiche Größe haben. Und ein Stein mit dem Wert von 50 Euro zum Beispiel sollte auch immer der gleiche Stein sein. Das sollte er die gleiche Form haben. Und das ist natürlich schwierig, wenn ich jetzt Kieselsteine am Strand sammle, die sind nicht gleich, das geht nicht, es gibt keinen, und dann wird es schwierig. Und vor allem, wenn wir Transaktionen durchführen und ich dir zum Beispiel ein Tauschmittel gebe, das eben nicht gleich ist und du gibst mir eins wieder zurück, dann muss es ja schon sein, dass es genau den gleichen Wert besitzt. Und das ist natürlich schwierig bei natürlichen Gütern. Bei Münzen haben wir das natürlich gelöst, weil die alle gleich groß sind, die sind alle gleich schwer, die haben die gleiche Zusammensetzung, haben teilweise auch das gleiche Aussehen, indem sie bestimmte Prägungen drauf haben. Und wir wissen also, jeder ganz genau weiß, wie hoch der Wert von einer einzelnen Münze ist. Und da gibt es keine Diskussion darüber. Und das ist so ein Punkt, der diese Eigenschaft auf jeden Fall besitzen muss. Und genau. Als nächsten Punkt haben wir theoretisch die Haltbarkeit, weil auch, wie du ja, glaube ich, schon angesprochen hattest, so ein Tauschmittel muss ja theoretisch auch eine gewisse Zeit haltbar sein. weil...
Ja, es muss eben in der Lage sein, den Wert zumindest kurzfristig zu konservieren, dass man ihn noch eintauschen kann.
Genau, richtig. Also wenn du das, was jetzt das bekommst und es zerfließt in deiner Hand und du kannst es nicht mitnehmen, ist ein bisschen blöd.
Eher ungeeignet.
Genau, ungünstig. Und es muss natürlich nicht komplett diese krasse Haltbarkeit wie der Wertspeicher haben, was wir gesehen hatten. Aber es sollte eben schon eine Möglichkeit sein, einen gewissen Wert über eine bestimmte Zeit zu transportieren. Mhm. Wie wir zum Beispiel als Beispiel haben, einen Geldschein, einen 5-Euro-Schein, der hält zwar eine gewisse Zeit, aber wir wissen ganz genau, der kann einreißen, wir können ihn verbrennen zum Beispiel, ja. Was jetzt bei einem Goldbarren ein bisschen schwieriger wird. Aber trotzdem ist dieser Bargeld, dieser Schein auch als Tauschmittel gut geeignet auf jeden Fall.
Ja gut, beim Euro oder allgemein bei den Fiat-Währungen kommt ja noch das Problem der Inflation dazu. Also selbst wenn der Schein physisch erhalten bleibt, verliert er trotzdem etwas an Wert. Wir haben ja in der Folge mit dem Alex gelernt, dass es durchaus auch Gründe gibt, die dafür sprechen, die Inflation aufrechtzuerhalten. Er selbst sieht es ja wieder ein bisschen anders. Aber trotzdem, es ist halt so, dass wir diese Inflation haben und auch das führt ja dazu, dass die Haltbarkeit eben schwindet, obwohl der Schein physisch erhalten bleibt.
Genau, richtig. Und da kannst du auch so ein bisschen reinnehmen, die Eigenschaft der Begrenztheit, die ja genauso vorhanden sein sollte so ein bisschen, wie du ja schon gesagt hast. Weil wenn so ein, auch das Tauschmittel an sich nicht, also es muss jetzt nicht komplett begrenzt sein wie beim Wertspeicher, mhm. weil das nicht ganz so wichtig ist, aber auch dort sollte es ja eigentlich auch sein, dass eben die Menge jetzt nicht komplett ausgeweitet werden kann, sonst kommt es zur Inflation. Und wenn es ganz schlimm ist, wie, keine Ahnung, in der Hyperinflation, was es früher mal gab, wenn mein Opa davon erzählt, dass er sein Gehalt freitagmittags bekommen hat und dann schnell noch direkt wieder zu wegrennen musste, um das auszugeben, weil sonst in einer halben Stunde später das Ganze dann mehrere 100% weniger wert war.
Ja.
Dann hast du natürlich das Problem, dass auch beim Tauschspiel es keinen Sinn ergibt, wenn das Ganze nicht begrenzt ist und nicht, dann hast du gar keine Möglichkeit, den Wert zu behalten.
Das ist echt irgendwie aus unserer eigenen Lebenserfahrung unvorstellbar, dass der Euro, den wir heute haben, nicht nur in 5 Jahren fast nichts mehr wert ist, sondern wirklich innerhalb weniger Stunden eine ganz krasse Entwertung erfährt. Das ist irgendwie, kann man sich das gar nicht vorstellen, wie das sein muss.
Ja, wobei es gibt es ja immer noch. Ich meine, wenn man, was war es, Venezuela, Bolivien
oder sowas? Ja, in Venezuela, ja.
Ist das ja genau der Fall. Das heißt, so verdammt weit weg ist das gar nicht. Und das ist ein komplett anderes Thema, aber es ist auf jeden Fall ein Punkt, wo man sich mal ein bisschen drüber nachdenken kann, das ist auch bei uns nicht komplett abwegig, so gesehen, dass das irgendwann passieren könnte. Aber das wollen wir uns vielleicht erstmal gar nicht vorstellen, weil das macht man ein bisschen. Nee. Wollen wir nicht wissen, was dann abgeht. Genau, also jetzt hatten wir als letztes die Begrenztheit und als letztes würden wir noch mit reinnehmen, wäre einfach, dass auch für ein Tauschmittel muss es einfach auch akzeptiert werden. Das heißt, es bringt dir nichts, wenn du ein schönes Tauschmittel hast, das tolle Eigenschaften besitzt, aber niemand nimmt dir das an. Und ist natürlich jetzt gerade bei uns in dem Fall, dass wir den Euro als gesetzliches Zahlungsmittel haben. Das heißt, du musst es, soweit ich weiß, annehmen im Laden. Genau, so ist es. Ist es natürlich einfacher, dadurch, dass es einfach dann von der Regierung gesetzlich vorgegeben ist, aber auch bei anderen Punkten, weil wenn man so sieht, früher war das eben ja nicht so, dass es von der Regierung vorgegeben war, sondern dass einfach dass die Menschen es frei entschieden haben in ihrer Gruppe. Da war das auch so der Punkt, dass du natürlich was haben wolltest, was von den Menschen einfach gut akzeptiert wird und dann vor allem von so vielen Menschen wie möglich akzeptiert wurde. Sonst bringt dir das einfach auch nicht viel.
Mhm.
Genau. Und das waren so gesehen die 6 unterschiedlichen Eigenschaften, die man so ein bisschen einordnen kann und dann darin kann man so gesehen alle Güter, vor allem physische Güter, auch einordnen. Und so gesehen hat sich es über die Zeit dann verändert, von den Muscheln, die Steine, wie wir das ja besprochen hatten, über die Edelmetalle wie Gold, die natürlich gute Eigenschaften als Wertspeicher besessen haben, bis zu den Fiat-Währungen, die wir heute als Tauschmittel besitzen.
Mhm.
Und dann habe ich gestern noch eine ganz, ganz coole, coolen Vergleich gelesen gehabt über die Art Evolution, wie man sie beschreiben kann. Das ist ein bisschen wie die Kommunikation auch. Die Grundfunktion an sich bleibt genau gleich. Wir möchten eigentlich nur Werte tauschen, um damit Dienstleistungen zu beziehen oder auch Produkte zu beziehen. Und es ist genauso wie bei der Kommunikation. Wir von Anfang an, ob wir jetzt reden direkt miteinander oder ob wir ein Rauchzeichen senden oder miteinander telefonieren oder ob wir eine WhatsApp-Nachricht verschicken, ist an sich genau die gleiche Funktion. Nur wir haben mit der Zeit die Art davon, wie wir es benutzen, verändert. Es wurde einfacher, weil wir Menschen einfach gesagt haben, es ist cooler, wenn wir plötzlich mit Neuseeland telefonieren können oder wenn ich dir eine Sprachnachricht oder wenn wir uns dabei sogar noch sehen. Und genau so haben wir auch die Funktion bei des Tauschmittels verändert, indem wir einfach auch das Gut verändert haben bis zu den Fiat-Währungen heute. Und genau, so kann man das ein bisschen sich als Evolution vorstellen über eine ganz, ganz, ganz lange Zeit.
Okay, sehr gut. Ja, was eben wichtig ist, wenn man sich damit ein bisschen näher befassen möchte, ist, dass man die Funktion, wie du auch am Anfang gesagt hast, man kann das nicht ganz klar trennen. Also ein Tauschmittel hat immer einen gewissen Wertspeicher und ein Wertspeicher kann immer auch in gewissem Umfang Tauschmittel sein. Also es gibt jetzt kein Gut, das, oder wahrscheinlich gibt es kein Gut, das nur das eine oder nur das andere ist. Manche Güter haben halt auf die eine Eigenschaft bezogen, mehr zu bieten. Der Euro zum Beispiel ist ein besseres Tauschmittel als Gold. Dafür ist Gold wieder ein besserer Wertspeicher als der Euro. Trotzdem, wenn man lang genug sucht, gibt es bestimmt auch Läden, die vielleicht noch Gold annehmen oder so. Je nachdem, wie sich die Finanzwelt entwickelt, steigt die Wahrscheinlichkeit vielleicht sogar, dass Läden wieder auch Gold annehmen. Wir wissen es nicht, aber es ist eben nicht trennscharf auseinanderzuhalten.
Klar, und es ist auch für jeden so ein bisschen, entscheidet ja auch jeder selbst, was für ihn ein Wertspeicher ist und was für ihn ein Tauschmittel ist. Und manche theoretischen Immobilien sind ja auch Wertspeicher und manche tauschen damit auch, weil sie so viel davon haben und sehen das als,
ja,
als die klassische Anlage an.
Aber da sind wir noch etwas davon entfernt, Häuser zu tauschen.
Aber jeder ist halt so ein bisschen anders drauf und jeder muss es auch selber sehen und so kann man das auch, auch ein bisschen persönliche Einstellung zu dem ganzen Ding.
Mhm. Okay. Gut, und wie sieht es mit Bitcoin aus? Also hat Bitcoin diese Eigenschaften, dass er Tauschmittel sein kann oder wirst du da eher noch ein bisschen skeptisch?
Um es vorwegzunehmen, die Eigenschaften, die wir jetzt genannt haben, werden fast zum größten Teil komplett erfüllt und sogar so gut erfüllt, wie es noch vorher noch nie möglich war. Weil einfach, man muss ja sagen, Bitcoin ist das erste digitale Gut, das man damit einordnen kann. Bisher haben wir nur über physische Güter gesprochen, die von der Natur irgendwie hergestellt wurden oder die wir halt materiell umgewandelt haben, wie zum Beispiel Gold in Münzen oder Barren. Mhm. Und heutzutage ist es natürlich noch einfacher geworden, dass wir sowas wie Goldmünzen überhaupt herstellen können. Das war vor ein paar hunderttausend Jahren auch noch nicht so einfach.
Ja.
Und bei Bitcoin ist einfach diese digitale Form, ist halt einfach ein riesiger Vorteil. Und wir können einfach auch mal kurz diese Eigenschaften mal schnell durchgehen. Die Transportierbarkeit, klar, digitale Sachen.
Gar kein Problem.
Ist natürlich die einfachste Variante überhaupt, weil ob ich jetzt einen Bitcoin versende oder mit mir nehme in meinem Wallet ist oder 1000 Bitcoin, ist es komplett egal.
Ja,
weil es gibt einfach kein Gewicht. Ich muss eigentlich nur den privaten Schlüssel mitnehmen in meinem Wallet oder theoretisch kann ich ja auch den Recovery Seed, das wir ja schon mal angesprochen hatten, einfach auch sich merken und darüber durch die Welt laufen und darüber dann wieder was. Das heißt also, in der Hinsicht ist es der Wahnsinn. Ich kann in unbegrenzter Höhe das mitnehmen und es muss nicht mal einer sehen. Ich kann also theoretisch, wenn man es mal knallhart ausdrückt, nackt durch die Welt rennen und habe trotzdem hunderte Bitcoin dabei.
Und das ist vorausgesetzt, du kannst dir eben diese paar Zahlen oder Zeichen merken oder dein Recovery Seed.
Genau, richtig. Also 24 Wörter, glaube ich, kriegst du im schlimmsten Fall noch zusammen, wenn du echt gut.
Ja, das sollte machbar sein.
Könntest du nur hinkriegen. Und also deshalb können wir sagen, Transportierbarkeit auf jeden Fall abgehakt. Teilbarkeit natürlich auch. Wir wissen alle, der es noch nicht weiß, ein Bitcoin lässt sich in 100 Millionen Satoshis unterteilen. Das heißt, es ist eine wahnsinnig krasse Untereinheitverteilung, die wir bis jetzt auch noch nicht so kannten. Und das hat natürlich zum Beispiel auch den Vorteil, den ich ganz cool finde, ist so, wir können ja einen Cent nicht noch weiter unterteilen. Und wir haben häufig so Sachen wie so eine Art Micropayments, also ganz, 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 ganz kleine Transaktionen, vor allem online. Zum Beispiel, der Beispiel wäre dann einen Artikel online zu kaufen, den du beim Spiegel zum Beispiel kaufst. Das geht heutzutage nicht, sondern du musst ein Abo kaufen. Und das Problem dabei ist nämlich, dass diese Micropayments, dass die Gebühren, um das Ganze durchzuführen, werden höher als die Kosten für die Zahlung. Und deshalb sind die noch nicht möglich, genau. Und mit Bitcoin, weil der so klein ist, diese kleinen Unheiten gibt, wäre zum Beispiel sowas möglich. Es gibt komplett neue technologische Möglichkeiten, um Zahlungen durchzuführen. Das heißt also Teilbarkeit und die Gruppierbarkeit natürlich auch. also 100 Millionen Satoshis, gibt ein Bitcoin und ein Bitcoin kannst du mit 200 Bitcoin auch machen, wird auch komplett erfüllt, die Eigenschaft.
Auch abgehakt.
Auch abgehakt. Dann haben wir die Erkennbarkeit, Uniformität, auch komplett dabei, wenn nicht sogar noch besser als bei anderen Sachen, denn in digitaler Form, wir wissen alle, du hältst deinen eigenen Private Key, das heißt, du weißt ganz genau, ist das ein Bitcoin, den du hast, und wenn dir jemand ein Bitcoin schickt, weißt du ganz genau, okay, der Bitcoin ist ein Bitcoin. Vor allem, wenn du eine Full Node laufen lässt, was wir ja auch schon mal besprochen hatten, kannst du sogar noch selber validieren, dass es auch stimmt.
Ja.
Das heißt, du weißt es ganz genau, und zum Beispiel, wenn man als Beispiel nimmt, du kriegst jetzt von mir eine Goldmünze, du weißt nicht, ob die wirklich hundertprozentig aus Gold besteht. Du müsstest sie dann so gesehen.
Du könntest die gestreckt haben irgendwie und dann hat sie weniger Wert.
Ja, richtig. Und du kriegst es halt nur raus, theoretisch, wenn du zu einem Experten gehst, außer du kennst dich selber damit aus. Mhm. Und dann musst du es irgendwie mit irgendwelchen, ich weiß nicht, wie das funktioniert, chemischen Verfahren wahrscheinlich, irgendwie auseinandersetzen und sagen, okay, wie hoch ist der wirkliche Goldwert darin? Und das kostet wieder, das ist ein riesiger Aufwand. Und das Ganze fällt natürlich bei Bitcoin komplett hinten runter. Das ist also vorbei. Der einzige Nachteil ist so ein bisschen, was heißt Nachteil? Dadurch, dass wir jeden Bitcoin ja komplett verfolgen können, auch von, also jeder, theoretisch können wir sagen, okay, dieser Bitcoin hat dir gehört, dann hat er mir gehört, dann hat er dem anderen gehört, kann es natürlich auch passieren, dass so ein Bitcoin auch aus einer, ja, eher kriminellen Transaktion kommt, das heißt zum Beispiel durch einen Hack von einer Plattform, dann könnte man theoretisch das komplett zurückverfolgen, dass er daher kommt, und es kann sein, dass zum Beispiel Anbieter dann sagen, diese Bitcoin sind bei uns auf der Blacklist und wir nehmen sie nicht mehr an. Das heißt, also der Bitcoin ist dann nicht mehr gleich, sondern er ist halt so ein bisschen, ja, er hat halt eine schlechte Historie, theoretisch.
Bitcoin zweiter Klasse dann so.
Zweiter Klasse, genau. Das, was passieren könnte, was natürlich bei einem Geldschein, hast du keine Ahnung, wo er herkommt. Klar, die meisten haben bestimmt auch irgendwelche Drogen- und Mafia-Geschäfte hinter sich, aber du weißt es nicht, weil es nicht draufsteht. Und das ist so ein bisschen
der Punkt. Ja, aktuell wieder ein großes Thema, dass jetzt wieder ein relativ großer Geldwäscheskandal aufgedeckt ist. Und überraschenderweise, also natürlich in Anführungszeichen, es war kein Bitcoin erforderlich, um diese Geldwäsche durchzuführen.
Es waren ganz zufälligerweise ganz große Banken wieder dabei. Um nochmal zu diesem Punkt unserer Kritiken an Bitcoin, dass es nur von Kriminellen verwendet wird. Kann, aber Bargeld und normales Fiat-Geld ist immer noch ganz vorne dabei.
Genau, und, kleiner Exkurs an der Stelle.
Also können wir uns darauf einigen, dass die Uniformität und Erkennbarkeit komplett getroffen wird. Dann natürlich Haltbarkeit, klar, digital, können wir nicht zerstören, ist komplett abgehakt. Begrenztheit, obwohl es nicht so eine große Rolle spielt, ist natürlich auch komplett mit 21 Millionen gegeben. Das einzige Mal, dass wir überhaupt ein komplett begrenztes Gut haben. Und dann hatten wir, und dann kommt halt das Problem der Akzeptanz rein.
Genau, das ist so der Dreh- und Angelpunkt, wo das Ganze scheitern könnte, bezogen auf die Eigenschaft des Geldes, ob Bitcoin Geld sein kann, beziehungsweise ob es die Tauschmittelfunktion erfüllt.
Richtig,
wobei dann sich, wie du gesagt hast, es müssen ja Leute akzeptieren. Ich kann nur mit jemandem tauschen, der bereit ist, das von mir angebotene Gut im Tausch gegen sein Gut anzunehmen. Und da könnte ich mir vorstellen, hapert es gerade bei Bitcoin noch etwas. Genau.
Wobei, da muss man auch dazu sagen, das ist an sich jetzt keine Eigenschaft, die direkt von Bitcoin ausgeht.
Klar.
Weil dafür kann Bitcoin ja eigentlich nichts oder kann kein Gut was.
Bitcoin, Bitcoin kann nichts dafür.
Sondern es ist einfach nur noch die Entscheidung der Menschen oder der Gesellschaft, ist es als Wertspeicher und so gesehen später auch als Tauschmittel benutzt, verwendbar. Genauso, wie man sagen kann, ist natürlich auch der Nachteil aktuell, dass so eine dass die Geschwindigkeit bei der Zahlung immer noch sehr gering ist, also sehr, sehr, sehr langsam ist, um eben solche alltäglichen Zahlungen durchzuführen, um es halt im Alltag zu verwenden. Das heißt, die klassische Zahlung im Supermarkt ist halt noch ein bisschen, dafür ist noch nicht so ganz geeignet, aber auch darüber haben wir ja schon gesprochen gehabt, dass es da möglicherweise Lösungen gibt. Dadurch, dass einfach Bitcoin eine Technologie ist, das ist digital, man kann es verändern, und auch da kann es natürlich Lösungen geben, um auch diese Transaktion einfach zu beschleunigen.
Okay.
In Zukunft.
Das heißt, um das alles kurz zusammenzufassen, kann man sagen, dass die Eigenschaften eines Tauschmittels eben klar definiert sind und diese Eigenschaften werden fast ausnahmslos von Bitcoin erfüllt. Der einzige Punkt, wo Bitcoin gegebenenfalls als Tauschmittel scheitern könnte, ist eben das Problem der Akzeptanz. Aber das ist kein Problem, das jetzt dem Bitcoin an sich anhaftet, sondern das wird einfach die Zeit zeigen, ob ausreichend viele Menschen bereit sind, Bitcoin als Tauschmittel zu akzeptieren, beziehungsweise ja, den Bitcoin zu akzeptieren als vergleichbares Gut. Und wenn dies, also vergleichbar zum Euro beispielsweise, und wenn dies der Fall ist, dann würde Bitcoin eben unter diese Definition des Tauschmittels fallen und dann, ja, wäre diese Hürde auch genommen für den Bitcoin.
Korrekt, genau. Und da ist auch einfach der Punkt, weil ja viele immer noch sagen, oh, ich kann mit dem Bitcoin keinen Kaffee kaufen. Mhm. Der Punkt ist halt, Bitcoin muss erstmal überhaupt als gut angesehen werden, indem man einen Wert speichern kann. Mhm. Weil sonst halte ich ihn nicht und da besitze ich ihn gar nicht. Und erst dann kann man dahin rüber hingehen, sagen, okay, ich kann es auch als Tauschmittel benutzen. Dann kommt aber die große Frage rein, will ich überhaupt gerade Bitcoin noch als Tauschmittel benutzen? Weil einfach die Kosten, die möglicherweise dabei sind, weil ich sage, okay, ich gebe jetzt, also rein hypothetisch, einen Bitcoin aus für, was kann man für 10.000 Euro, für 8.000 Euro kaufen, ein kleines Auto zum Beispiel, ein Gebrauchtwagen. Mhm. Mhm. Ich kann natürlich auch sein, dass ein Bitcoin in 5 Jahren einfach das Zehnfache wert ist. Das heißt also, für mich gibt es überhaupt noch gar keinen Anreiz, das Ganze als Tauschmittel zu benutzen, sondern es muss erstmal ein Wertspeicher sein, weil es für mich noch ein Wertspeicher ist. Und wenn es dann irgendwann soweit ist, dass es als Wertspeicher angesehen wird, dann wird automatisch der Punkt kommen, dass die Menschen es auch als Tauschmittel ansehen. Insbesondere auch aufgrund der hohen Volatilität, das heißt der Preisschwankung. Und das muss man so ein bisschen, glaube ich, im Kopf behalten. Erst Wertspeicher und dann Tauschmittel. Und bis wir da wirklich sind, das kann noch ein paar Jahre dauern, glaube ich.
Interessanter Gedanke, den du uns hier jetzt zum Abschluss noch so rausgeknallt hast. Okay, ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu den Formalitäten. Möchtest du die wieder machen?
Ich mache sie auf jeden Fall gerne. Also ihr findet uns auf jeden Fall bei allen Podcast-Plattformen, Spotify, Apple Podcast. Und wie immer gesagt, wir freuen uns über jede Bewertung bei Apple. Ihr findet uns auch bei YouTube als Audioaufnahmen noch aktuell. Und bei Twitter natürlich, da gerne Feedback schreiben, allem drum und dran, Fragen, Kritiken, Anregungen, wenn wir irgendwas Falsches erzählt haben, immer her damit. Wir werden es natürlich in den nächsten Folgen immer dann auch ansprechen. Und ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und ich würde sagen, wir hören uns dann nächste Woche wieder.
Jo, so sieht's aus. Dankeschön. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.